Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zu Was liest eigentlich? Der Buchplausch, genau. Wir wollen das heute mal ein bisschen genauer wissen von einer Jurorin, die beim Glauserpreis mit dabei ist. Und wir hatten ja kürzlich erst einen Gast, der dann ja auch einen Preis gewonnen hat. Insofern herzlich willkommen, Elke Pistor. Hallo.
Hallihallo.
Hallo. Hallo Anne.
Hallo.
Genau, wir erinnern uns, Anne, ja, wir erinnern uns noch gut an die Aufnahme und an dieses, ja, was wäre wenn und wie wird sich's wohl anfühlen und was passiert da wohl? Und Elke, du warst direkt dabei. Jetzt steigen wir einfach mal direkt ein. Glauserpreis, vielleicht ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen, die das vielleicht jetzt nicht spontan wissen, was der Glauserpreis ist, mal ganz kurz, was ist der und wer hat da jetzt zuletzt einen Preis gewonnen unter anderem?
Also der Glauser, so heißt der offiziell, Glauser, ohne Preis. Weil,
ah, okay.
So, genau. Also genau, der Glauser. Der Glauser ist eigentlich einer der größten Krimi-Preise im deutschsprachigen Raum für original deutschsprachige Literatur. Der wird verliehen in verschiedenen Kategorien vom Syndikat. Syndikat ist die Vereinigung deutschsprachiger Autorinnen und Autoren. Und es gibt ihn in der Kategorie Roman, es gibt ihn in der Kategorie Kurzgeschichte, es gibt ihn in der Kategorie Kinder- und Jugendkriminalroman, es gibt einen Ehrenglauser fürs Lebenswerk und es gibt, und darüber unterhalten wir uns vielleicht jetzt auch, den Glauser in der Kategorie Debüt. Also den allerersten Roman, den ein Mensch in seinem Leben schreibt, wenn das ein Kriminalroman ist, kann da bei uns eingereicht werden und unsere Jury guckt sich das an und entscheidet dann darüber, ob das gut genug ist, einen Preis zu bekommen.
Und den gab's jetzt.
Und den gab's jetzt. Genau, den gab es für eine Autorin aus eurem Verlag, für Caroline Seibt. Und ich selber bin ja Juryorganisatorin. Also ich mache das über mehrere Jahre hinweg und schaffe die ganzen Rahmenbedingungen für die Juroren. Und lesen und bewerten tun dann die Juroren und die Jurorinnen. Insofern, ich lese natürlich auch und natürlich habe ich die nominierten Bücher auch gelesen. Und ich muss sagen, ja, ich mache das ja schon seit ein paar Jahren. Ich schreibe ja selber auch schon so ein paar Jährchen. Mhm. Und ich fand es also wirklich auch, ja, sie hat den Preis verdient. Drücken wir es mal so aus.
Kannst du da vielleicht auch ein paar Insights geben? Wie kommt denn so eine Entscheidung zustande? Denn es sind ja wirklich unglaublich viele Bücher eingereicht worden.
Ja, also in der Kategorie Roman sind es, glaube ich, über fast 600 Bücher, die eingereicht werden. Und beim Debüt ist es etwas überschaubarer. Da haben wir eigentlich pro Jahr so zwischen 30 und 60 Einreichungen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie mutig die Verlage auch sind. Um beim Debüt eingereicht zu werden, darf man vorher nichts anderes veröffentlicht haben. Also auch kein Liebesroman oder sowas. Also okay. Es muss wirklich der allererste Roman sein. Insofern, ich bezeichne uns immer so ein bisschen als Trüffelschweine, ne? Weil gerade die Debütanten sind natürlich die, die auch mal neue Ideen haben, die mal was machen, was man bisher noch nicht hatte. Und sowas fließt natürlich dann auch mit in die Bewertung ein. Wir haben ganz klare Kategorien, die so als Richtlinie gelten. Also ist es ein origineller Plot zum Beispiel? Wie ist unter Umständen, wenn es ein aktueller Krimi ist, wie ist Zeitgeschehen mit eingebunden? Wie sind die Figuren aufgebaut? Wie sind die Dialoge aufgebaut? Was ist so der eigentlich das, was Lektoren auch immer suchen, ne? Was ist so der Unique Selling Point von dem Roman, was ist das Besondere daran? Und dann ist halt der Debüt-Glauser definitiv auch immer noch sowas wie ein Förderpreis, dass man also sieht, da ist Potenzial. Und auch wenn dieses Potenzial manchmal noch nicht völlig ausgeschöpft ist bei den Debütanten, merkt man einfach, ja, schreib mal Nummer 2, 3 und 4 und dann wirst du noch besser, als du jetzt sowieso schon bist. Und da kommt es halt auch nochmal sehr drauf an.
Sehr spannend. Und wenn diese ganzen Bücher eingereicht werden, also beim Debüt ein bisschen weniger, aber wie schafft man es dann oder wie schaffen es die Juroren, das wirklich alles zu lesen?
Das ist genau der Punkt. Es wird alles gelesen. Es wird nichts liegen gelassen. Das ist uns ganz wichtig. Beim Glauser-Debüt ist es natürlich einfacher für die Kolleginnen und Kollegen. Und man beginnt zu lesen eigentlich immer sehr open-minded. Also man lässt sich erstmal auf alles ein. Man merkt aber spätestens bis Seite 50, ob ein Text preiswürdig ist oder nicht. Und beim Roman, wenn man da jetzt mal den Schritt höher geht, lesen jetzt ab dem nächsten Jahr 7 Kolleginnen und Kollegen, die nicht alle 600 Bücher lesen können, aber die lesen in so einem rollierenden System und in dem Moment, wo ein Buch in eine nähere Wertung kommt, lesen es dann auch wieder alle. So, also es müssen nicht alle die Vorselektierung lesen, sonst wäre das nicht zu schaffen. Die müssen ja auch jeweils noch ihre eigenen Manuskripte erarbeiten in dem Jahr. Ne? Man ist ja kein beruflicher Leser. Das findet alles ehrenamtlich statt. Wir sind eigentlich sehr stolz drauf, dass wir unsere Jurys immer sehr bunt zusammengestellt bekommen. Ne? Also, dass wir sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen da drin haben, dass wir auch Kollegen dabei haben, die neu im Geschäft sind, dass wir welche aus der Schweiz dabei haben, dass wir welche aus Österreich dabei haben, aus Deutschland, Männer, Frauen gemischt. Also da versuchen wir immer eine möglichst große Palette an Erfahrungen, Können und Geschmäckern auch abzubilden, damit es nicht heißt, ja, ist ja klar, da hat jetzt ein politischer Krimi gewonnen, weil da nur Leute drin saßen, die selber politische Krimis schreiben. Na, dass wir das halt vermeiden.
Und wie schafft man es überhaupt, in die Jury aufgenommen zu werden?
Um in die Jury aufgenommen zu werden, muss man Mitglied im Syndikat sein, weil es ist ja der Preis des Syndikats. Und wir haben im Syndikat eine sogenannte Ehrenamtsbeauftragte. Und wenn man das gerne machen möchte, kann man sich bei der bewerben. Und die versucht dann halt nach diesen unterschiedlichen Kriterien, die ich eben auch genannt habe, eine möglichst gute Jury zusammenzustellen.
Ja, die sieht jedes Jahr anders aus.
Genau, also wir fragen immer die jeweiligen Preisträger, ob sie denn dann halt in der folgenden Jury mitarbeiten möchten. Und das funktioniert auch meistens. Also meistens nehmen die sich auch die Zeit dann. Das heißt, man hat auf jeden Fall immer einen Preisträger drin. Also ich habe zum Beispiel die Debüt-Jury, wo jetzt die Caroline mitarbeiten wird übernächst, also jetzt nicht in diesem Jahr, sondern 25 ist ja dann das Lesejahr für sie. Da sind zwei drin, die selber schon einen Glauser-Preis bekommen haben und eine Bestseller-Autorin ist da mit drin. Also das wird eine sehr hochkarätig besetzte Jury werden. Da freue ich mich schon sehr auf die Arbeit mit denen. Also wollen wir hoffen, dass wir da ganz viele Einreichungen bekommen. Also das wird bestimmt schön.
Apropos nochmal Einreichung, in welchem Zeitraum müssen denn diese vielen, vielen Bücher denn gescannt werden?
Ja, auch da gibt es eine ganz klare Ausrichtung für. Das kann man übrigens alles einsehen auf der Seite des Syndikats, die heißt www.das-syndikat.com. Da gibt es einen eigenen Reiter für die Glauser. Erscheinungsdatum zwischen dem 1. Dezember des Vorjahres bis zum 30. November des laufenden Jahres. Das ist alles das, was eingereicht werden kann. Mhm. Also jetzt im Moment lesen wir Bücher, die erscheinen oder erschienen sind ab dem 1.12.23 bis zum 30. November 24.
Also das heißt, ihr lest praktisch permanent?
Wir lesen permanent und unsere große Bitte, ich habe ja jetzt hier auch wieder Verlagsmenschen sitzen, bitte, bitte, bitte schickt uns die Bücher, sobald sie erscheinen. Sonst kriegen vor allem die Kollegen vom Roman es nur ganz, also wenn die dann alle im Herbst kommen, das ist nicht mehr zu schaffen.
Mhm, das ballt sich dann einfach zu sehr.
Das ballt sich zu viel, genau.
Ja, klar. Das sollen ja alle eine Chance bekommen, ne?
Genau.
So.
Und dürfen denn, also du hast es gerade schon angesprochen, die Verlagseinreichungen, dürfen denn nur Verlage Bücher einreichen oder können die?
Ja, also es bei Roman, Kinderbuch, Jugendbuch und Debüt dürfen nur die Verlage einreichen. Bei dem Glauser Kurzkrimi sieht es etwas anders aus. Da reichen die Autorinnen und Autoren selber die Geschichte ein. Aber das hat einfach damit zu tun, dass die Anthologien ja immer eine Sammlung von mehreren Kurzgeschichten sind und nicht jeder Autor möchte gerne seine Geschichte eingereicht wissen. Insofern haben wir uns da so geeinigt, dass wir sagen, das sollen die Kollegen selber machen und dann ist es gut. Und es ist halt wirklich, es dürfen auch nur Bücher eingereicht werden, die in ordentlichen Publikumsverlagen erschienen sind. Auch da haben wir also Kriterien. BOD funktioniert nicht, Self-Publishing funktioniert nicht. Wir haben jetzt allerdings ab nächstem Jahr erst, ist im Debüt auch so festgelegt, dass auch eine vorherige Veröffentlichung im Self-Publishing beim Debüt kein Ausschlusskriterium mehr ist, weil die Self-Publishing-Bücher auch nicht beim Glauser-Roman eingereicht werden sollen. Mhm. Die Self-Publisher haben ja einen eigenen Preis, da kann ich ja auch keine Verlagsbücher einreichen, also insofern ist das dann ganz in Ordnung.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen so rundrum jetzt das so skizziert, ja, und uns da so ein Stück weit ja auch schon mitgenommen. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
Bei mir hat es ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinde, weil ich habe aus einer völlig anderen Ecke angefangen zu schreiben, weil ich eigentlich, als ich 40 wurde und meine Kinder so ein bisschen mich weniger brauchten, irgendwas machen wollte, was so überhaupt keinen sittlichen Nährwert hat. Und habe dann überlegt, ob ich Schwedisch lerne, weil mein Mann Schwede ist und meine älteste Tochter also besser Schwedisch konnte als ich. Und habe mir den Katalog der VHS besorgt und habe den aufgeschlagen und habe geblättert und bin dann vor den Sprachkursen noch hängen geblieben beim Thema kreatives Schreiben und habe gedacht, och, das ist doch auch schön. Und das war 2007 und dann ging das relativ schnell. Ich habe dann mehrere Kurse belegt und man muss dazu sagen, ich komme aus der Weiterbildung, aus der Erwachsenenbildung. Ich habe mal einen anständigen Beruf gelernt. Ich bin Pädagogin und habe Betriebspsychologie studiert und habe dann relativ schnell einen Wettbewerb gewonnen von so einem Kurzgeschichtenpreis mit einer Kurzgeschichte, wo die Schreiblehrerin sagte, ja, es gibt da diesen Köln-Krimi-Kurzgeschichtenwettbewerb in 14 Tagen, schick doch mal was ein. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe die geschrieben, habe es eingeschickt, habe es gewonnen und habe dann durch Zufall auf einer weiteren Weiterbildung zwei Kollegen, die ich heute sehr schätze, als Trainer gehabt, die dann wiederum erzählten, dass die Kriminale, das, was ja jetzt in Hannover stattgefunden hat, in meinem Heimatort in der Eifel stattfinden sollte. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt weder, was Kriminale ist. Das ist für alle, die es auch nicht wissen, das ist eigentlich der Krimi-Branchentreff. Das, was die Berlinale für die Filmleute ist, ist die Kriminale für die Krimischreiber. Das wusste ich nicht. Und dass er dann auch noch in meinem Heimatort stattfand, das war natürlich so ein Wink des Schicksals.
Ja, genau.
Und dann habe ich gedacht, so, jetzt schreibst du deinen Krimi, das dann auch ein Eifel-Krimi halt war. Und mit 100 Seiten bin ich auf die Buchmesse gefahren, völlig naiv. Und habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Elke Pistor, ich habe hier einen Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen und ich habe einen Krimi, der spielt in der Eifel, in Gemünd und da findet nächstes Jahr die Kriminale statt. Haben Sie Interesse? Und dann haben die natürlich alle genickt und haben sich das kommen lassen und ich hatte dann relativ schnell Rückmeldungen von 4 Verlagen, dass sie es gerne hätten und ich hatte es aber noch nicht fertig geschrieben.
Ein bisschen Zeitdruck.
Sehr schnell bis Dezember fertig geschrieben und dann war es in der Tat auch so, dass wirklich auch 3 Verlage es dann nachher haben wollten. Was ich im Nachhinein dann natürlich, nachdem ich ein bisschen Branchenkenntnis hatte, als, 3 Leute, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr draus machen können, aber damals war ich einfach nur froh und habe gesagt, ja, dann nehme ich jetzt den. Ich dachte, das wäre selbstverständlich, dass das so wäre. Und darüber bin ich ins Syndikat gekommen, habe da sehr viel Hilfe, sehr viel Unterstützung, vor allen Dingen für mich, auch wenn ich nicht jung war, über 40 ist man jetzt keine 25 mehr, aber als neue Autorin sehr gute Unterstützung bekommen von den Kollegen und ein sehr, sehr gutes Netzwerk gefunden und da bin ich bis heute sehr froh, dass ich Teil des Syndikats bin. Ich war auch eine Zeit lang Sprecherin des Syndikats und habe die Kriminale mit meiner Kollegin Angela Esser mehrere Jahre organisiert. Aber auch da bin ich jetzt froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Das ist sehr schön. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach nur, die Jury-Orga für den Debüt-Glauser machen zu dürfen.
Also hast du ja eigentlich am eigenen Leib erlebt, wie viel so eine Preisnominierung oder auch Verleihung dann bewirken kann. Weil wäre ja vielleicht ganz anders gelaufen, wenn das nicht so gekommen wäre.
Ja gut, also ich habe ja nicht den Glauser gewonnen, sondern ich habe einen anderen Kurzgeschichten. Ich bin zwar auch schon zweimal für den Glauser nominiert gewesen, aber bisher hat es eben noch nicht gereicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber ich kann so ein bisschen die Aufregung nachvollziehen, absolut. Man sitzt da wirklich und denkt, oh, jetzt mach den Umschlag auf, jetzt mach den Umschlag auf, ich will es wissen. Ja. Das ist wirklich, man sitzt wirklich auf heißen Kohlen. Das ist wirklich Oscar-Modus auch. Und es ist natürlich auch sehr schön alles und die Leute sind gut angezogen in einem festlichen Rahmen und das macht wirklich Spaß.
Sehr, sehr schön, ja.
Und war das für dich schon immer klar, dass es zum Krimi geht oder hast du auch schon mal mit anderen Genres geliebäugelt?
Also ich persönlich schreibe neben Krimi auch noch andere Genres. Ich darf es fast gar nicht laut sagen. Ich habe eine Zeit lang auch Groschenhefte geschrieben mit großer Begeisterung. So als kleine Reminiszenz an meine Großmutter, die geliebt hat. Aber mittlerweile schreibe ich halt in der Hauptsache Kriminalromane, doch. Und auch mit großer Liebe und großer Begeisterung nach wie vor.
Warum? Also warum ist es der Krimi?
Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Kolleginnen und Kollegen Krimis schreiben. Ich glaube, wenn man da die über 700 Mitglieder des Syndikats fragen würde, würde man über 700 verschiedene Antworten bekommen. Und für mich persönlich ist es so, mich interessiert die Frage, was macht einen Menschen zum Mörder? Ich komme aus der Psychologie-Ecke, da ist es so ein bisschen dieser Hintergrund. Und vor allen Dingen, wie eng ist die Grenze? Also ich finde es sehr, sehr spannend, einen Kriminalfall, einen Mordfall so zu schreiben, dass der Leser, die Leserin zumindest für einen kurzen Moment denkt, ja, das hätte mir auch passieren können.
Ich habe jetzt Gänsehaut, das sieht jetzt keiner, aber...
Ja, das Motiv, warum jemand das macht, so nachvollziehbar macht, nicht gut heißt, das ist was anderes, aber nachvollziehbar macht und den Leser, die Leserin so mitnimmt, dass die ganz kurz denken, ja. Und das ist mir sehr wichtig, also alle Figuren eigentlich auszuleuchten. Obwohl ich selber schreibe lustige Krimis, aber das geht erstaunlich gut, auch bei lustigen Krimis, dass man halt auch sehr viel Tiefe in die Figuren reinbekommt. Ja, das ist das, was mich reizt daran, die Figuren, die Menschen auszuloten und die Untiefen auszuloten.
Da du ja auch viele Krimis liest im Rahmen deiner Tätigkeit besonders, gibt es bestimmte Trends in der Krimiliteratur, die dir in letzter Zeit aufgefallen sind?
Schwierig. Also Trends, wenn wir wüssten, was der Trend wäre, würden wir alle die Bestseller schreiben. Also das ist immer völlig unterschiedlich. Also meine persönliche Beobachtung geht dahin, dass es im Moment so ein bisschen in die Richtung von Cozy Crime geht, weil die Welt hart genug ist. Es gibt aber nach wie vor die Leserschaft, denen es nicht blutig genug sein kann. Das gibt es auch. Mhm. Und es gibt natürlich nach wie vor die sagen, außer politisch kommt mir gar nichts auf den Tisch. So. Aber so, das Gros ist mein Eindruck im Moment, geht wirklich so in Richtung Wohlfühl, Cozy, Rätselkrimi, wirklich ganz klassisch wieder die Ermittlerkrimis. Aber das ist so subjektiv, was ich jetzt hier sage. Da kann bitte niemand irgendwas von ableiten.
Ja, das ist wahrscheinlich schwierig, ja.
Ne, da kann ich nur die gleiche Antwort geben. Ne? Da würden alle Kollegen im Syndikat jetzt wieder eine komplett andere Antwort geben.
Ist aber eigentlich auch schön, oder? Es spricht für die Vielfalt, da findet jeder seins, jeder kann sich da mal irgendwie, also lesend auch ausprobieren, ne? Mal gucken, was könnte mir gut gefallen.
Ja.
Aber
das ist ja im Übrigen auch eine der Aufgaben des Syndikats, ne? Dass man es wirklich ermöglicht, alle Spielarten des Krimis mit zu unterstützen, zu fördern, dass man die Präsenz einfach von Krimi hat, weil oft hat der Krimi, also ganz früher, ich weiß, wenn die Kollegen noch vor 20 Jahren von vor nochmal 20 Jahren erzählt haben, die haben ja gesagt, das war ja alles in der Schmuddelecke. Das war ja Schundliteratur. Und das ist unter anderem der Arbeit des Syndikats zu verdanken, dass es das nicht mehr ist. Mhm. Also auch das, was die Kollegen da auf die Beine gestellt haben, auch die Kriminale gibt es ja schon seit über 30 Jahren.
Schon lange, ne? Aber wenn du jetzt sagst, du hast ja schon so ein bisschen das so ein bisschen beschrieben, aber wenn du jetzt einen Krimi oder einen Thriller beurteilen müsstest, ja, was sind denn da für dich so Kriterien, wo du sagst, na, hast ja schon vorhin gesagt, der Plot, der muss schon gut sein, ne? Und
ja.
Aber da gibt's ja bestimmt noch so ein paar Kriterien rundrum. Und du hast gesagt, die Dialoge genau nicht zu vergessen, aber so ein bisschen so, gibt's sowas, wo du sagst,
Ja, also es gibt handwerkliche Kriterien, die ich, egal in welche Richtung, in welche Subgenre das geht, anlege. Das ist also, wenn ich merke, dass jemand nicht mit Sorgfalt gearbeitet hat, also dass rote Fäden ausgeworfen werden, die dann einfach versanden, ohne sie nochmal aufgenommen zu haben zum Beispiel. Oder dass jemand, das finde ich ganz schlimm, den Leser nicht ernst nimmt. Also dieses, das ist jetzt so und glaub mir das.
Ah, okay.
Ohne es in irgendeiner Art und Weise nochmal zu belegen, ohne da jetzt ein Lexikon draus zu machen. Aber für mich ist wichtig, dass ordentlich und sauber recherchiert wird. Dass man also zum Beispiel nicht Polizeiarbeit darstellt, die völlig weltfremd ist. Das ist ein sehr schönes Thema mit der Polizeiarbeit, weil wenn man im Kriminalroman Polizeiarbeit so darstellen würde, wie sie wirklich ist, würde kein Mensch mehr Krimis lesen, weil das ist totlangweilig. Das wimmelt von Formularen und das Protokollen und Verwaltungsaufwand und das würde kein Mensch lesen wollen. Aber nichtsdestotrotz muss ich sorgfältig arbeiten, wenn ich sowas mache. Wenn ich einen Ermittler habe, der Polizist ist, sollte ich mich mit einem Polizisten kurzschließen und einfach da recherchieren. Wenn ich einen Ermittler habe, der kein Polizist ist, sollte ich mich trotzdem mit einem Polizisten kurzschließen, einfach mit der Frage, was darf denn jemand überhaupt, der gar keine offizielle Ermittlungsautorität hat? Weil dann wird es spannend, wenn die nämlich diese Grenzen überschreiten, weil die genau das tun, was sie nicht dürfen. Dann wird es spannend. Aber ich kann halt keinen Unsinn erzählen. Ja. Weder in einem lustigen noch in einem ernsten Krimi. Und je ernster das Thema, umso sorgfältiger muss die Recherche sein.
Hast du so Autoren, bei denen du weißt, oder auch Autorinnen, dass da auf jeden Fall ihr nächstes Buch, also du schon mehrere gelesen hast und du weißt, wenn ein neues Buch kommt, das wird auf jeden Fall deine Anforderungen erfüllen?
Ja, man hat natürlich, oder ich habe natürlich Favoriten, die werde ich jetzt aber nicht nennen hier.
Sagst du bestimmt nicht, gell?
Weil es einfach zu viele sind. Nein, 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 das darf ich auch gar nicht als Jury-Organisatorin. Also ich darf jetzt hier nicht irgendwelche Leute promoten. Aber ich persönlich mag lustige Krimis sehr. Und ich persönlich mag es wirklich sehr, wenn es richtig böse, schwarzhumorig ist, wo man denkt so, ja, das hat jetzt wehgetan. Das finde ich sehr, sehr gut. Und da kenne ich eigentlich ein paar, wo ich weiß, die liefern sehr zuverlässig ab. Und das wird wieder ein Vergnügen werden. Wobei, ich muss sagen, wenn ich selber schreibe, lese ich keine Krimis, sondern da lese ich komplett andere Sachen.
Ja.
Da lese ich also eher Romane. Ja, das hat einfach den Grund, dass man, auch wenn man sich fest vornimmt, nichts irgendwo abzuschreiben und nichts irgendwo zu adaptieren, wenn ich mich mit einem Text beschäftige, beschäftige ich mich ja damit. Und das heißt, irgendwas bleibt in meinem Kopf hängen und hat dann doch Einfluss auf das, was ich schreibe. Und deswegen lese ich keine Krimis, wenn ich selber in der Schreibphase bin. Da lese ich dann Fantasy-Geschichten. Also im Moment höre ich mit großer Begeisterung mich durch sämtliche Teile von Eragon durch. Das hat ja nun gar nichts mit Krimi zu tun. Und beim Lesen schaue ich natürlich auch, was sich auf der Bestsellerliste tummelt und gucke mir da halt die Romane an. Klar, ja.
Was war denn bisher bei deiner Arbeit beim Glauser so die schwierigste Entscheidung, die du so treffen musstest? Gibt's da sowas, wo du sagst, oh mein Gott?
Die schwierigste Entscheidung ist eigentlich immer die, wenn man, wir haben eine interne Longlist, wo 10 Titel quasi vorsortiert werden. Und es gibt 2 schwierige Entscheidungen. Wir können ja bis zu 5 nominieren. Der dann in dem Falle in diesem Jahr Platz 4 war, stand nicht mehr auf der Liste, oder der sonst Platz 6 ist, steht sonst. Das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung immer. Und dann ist es in der Regel auch meistens nochmal schwer, zwischen Platz 1 und Platz 2 zu entscheiden. einfach weil da dann nochmal die unterschiedlichen Gewichtungen der Kolleginnen und Kollegen auch zum Tragen kommen, neben all den sachlichen Kriterien, die wir ja anlegen können und auch anlegen, ist dann ja letztlich immer noch so der letzte Ticken ein bisschen subjektiv. Und da sind die Diskussionen immer sehr lang, sehr sorgfältig. Also das ist auch nichts, was da so jetzt husch, husch ausgewürfelt wird, sondern da haben wir uns also durchaus auch schon mal 2-3 Stunden sehr intensiv dann über die letztliche Entscheidung unterhalten, mit Argumenten und mit Pro und Contra und was machen wir jetzt und eigentlich beide und das geht aber nicht und das ist dann immer die schwierigste Entscheidung, genau.
Also ihr macht es euch nicht leicht.
Nein, gar nicht. Wir nehmen das sehr ernst.
Ja.
Es ist halt ein Preis, der natürlich dotiert ist, das ist eine Sache. Das ist ja eine sehr schöne Geschichte dann auch. Vor allen Dingen finde ich das für die Bühne sehr schöne Geschichte, weil ja die Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen Startkapital oft brauchen. Es ist aber auch ein Preis, der von Autoren an Autoren verliehen wird. Und wir wissen alle, dass Kollegen am allerkritischsten sind. Insofern ist das ein Preis, den ich sehr hoch einschätze. Weil das sind Leute, die den vergeben, die selber schreiben. Also die nicht übers Schreiben schreiben, sondern die selber wissen, was sie tun. Und das ist nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied.
Naturgemäß kann bei so einer Entscheidung ja dann auch nicht jeder seinen Willen bekommen. Gab es da dann auch schon Streit in der Jury?
Ja. Also das gab es durchaus auch schon und wir haben, also es kommt natürlich immer auf die verschiedenen Charaktere an. Ich war selber 2-mal Teil in der Jury. In der einen ging es ganz, ganz gut und smooth und friedlich und in der anderen haben wir echt stehend uns angebrüllt irgendwann. Also das passiert auch. Aber wir haben uns dann trotzdem alle gut wieder eingefangen. Das hat halt einfach mit dem Temperament und da spricht ja auch die Leidenschaft raus dann. Ne? Also man steht dann so für diese Arbeit, die man macht, dass man da wirklich auch Emotionen reinsetzt.
Ja, ist ja auch schön.
Das ist schon, ja, also doch, wir sind da, wir nehmen das sehr ernst, ja.
Mit dem Preis bereitet ihr ja auch Wege, ne? Also wenn jemand so eine Auszeichnung bekommt als Autor, da passiert ja was. Also wir haben es jetzt ja gesehen, ja. Und da passiert ja einfach rundherum viel. Und das ist ja also A, große Verantwortung, ja, und gleichzeitig aber eben auch was so Tolles, ja, wenn man so sagen kann, ja, so man schubst jemanden so quasi, ne, an. Und das ist ja schon etwas, ja, was ja auch was mit einem macht, oder? In so einer Jury.
Ja, beim Roman ist es natürlich so, da haben wir ganz unterschiedliche Kollegen und Kolleginnen, wo die Bücher eingereicht werden. Das ist vom zweiten Titel, der erscheint, eines bisher völlig unbekannten Menschen bis hin zu jemandem, der schon 35 Bestseller-Titel auf der Liste stehen hatte. Da ist natürlich das Renommee nochmal ein größeres, wenn man sagt, weil einfach das sind über 500 Titel Konkurrenz. Und das ist dann the one and only, ne? So, und beim Debüt ist die Sache, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, nochmal anders aufgestellt, weil beim Debüt sind erstmal alle gleich. Da hat noch nie jemand einen Roman veröffentlicht. Die kommen natürlich auch aus unterschiedlichen Hintergründen. Es gibt Journalisten, die ihr erstes belletristisches Werk veröffentlichen. Es gibt denjenigen, der vorher noch gar nichts gemacht hat, der wirklich aus dem Nichts kommt und eigentlich, was weiß ich, Gasinstallateur ist und jetzt sein erstes Buch schreibt. Und man einfach feststellt, jo, der kann das. Und das ist beim Debüt die ganz besonders spannende Aufgabe. Da die Trüffel rauszufischen. Anders kann ich es nicht ausdrücken.
Du hast die Aufgabe ja jetzt schon länger. Gibt es da aus dieser Zeit Anekdoten oder bestimmte Geschichten, die dir besonders gut im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, gibt es, aber okay. Ich darf eigentlich aus der Jury, eigentlich darf ich da gar nichts erzählen, weil das ist wie bei der Papstwahl, da bleibt die Tür verschlossen, so lange, bis wir den weißen Rauch aufgeben. Also ich kann jetzt keine, aber wie gesagt, wir haben, also was ganz lustig ist, sind solche Sachen wie, wir haben das früher auch schon mal gemacht, dass wir das bei Kollegen zu Hause gemacht haben. Und da waren dann oft die Ehepartner, die das Catering versorgt haben. Und die mussten ja dann immer rausgehen, wenn wir besprochen haben, was dann manchmal, aber je nachdem, wie die Architektur des Hauses ist, nicht so einfach ist. Und ich erinnere mich an den Mann einer sehr lieben Kollegin, die mittlerweile leider schon verstorben ist, die so einen Altbau hatten in Hamburg mit so ganz großen, diese großen Flügel zwischen Türen. Und er stand in der Küche und hat uns da wirklich bekatert und hat sich dann so ganz dicke, also nicht Kopfhörer, sondern so Wintermützenstopper und eine dicke Mütze über den Kopf gezogen, damit er uns nicht gehört hat. Das war sehr, sehr lustig, wie ernst er das auch genommen hat dann, ne? Aber solche Sachen passieren dann auch. Mittlerweile machen wir es so, dass wir sagen, es wird getagt. Bei der Tagung gibt es Wasser, Kaffee, ein bisschen Obst und das Essen gibt es als Belohnung am Ende. Das ist dann manchmal etwas, wie soll ich das ausdrücken, zeitraffend.
Ja, das glaube ich sofort. Wenn dann der Hunger da ist, oder?
Wenn der Hunger da ist, dann ist das motivierend, sich gut und schnell zu entscheiden. Genau.
Hast du auch manchmal das Gefühl, dass deine Arbeit sich auf deine Arbeit als Autorin auswirkt? Also weil du ja auch andere Einflüsse dadurch einfach hast.
Unbedingt, unbedingt. Also ich, wie gesagt, ich muss ja nicht lesen, weil ich selber keine Stimme habe, sondern nur die Koordination mache in der Jury. Aber natürlich lese ich die Sachen und ich lerne halt auch eine ganze Menge dabei. Weil egal, wie viele Bücher man selber schon geschrieben hat, es gibt immer jemanden, der dann nochmal eine bessere Idee hat oder nochmal eine bessere Wendung hat. Und sowas finde ich natürlich ganz großartig, dass ich diese Sachen halt auch so serviert bekomme und auch genau mit diesem Blick.
Ich wollte es gerade sagen, ne? Das ist natürlich auch der besondere Blick, den du hast. Ich denke, du nimmst ja wahrscheinlich so Formulierungen zum Beispiel ganz anders wahr, Dialoge, eben hast du ja vorhin schon gesagt. Und das ist halt, glaube ich, also viel, was du natürlich kritischer, glaube ich, siehst, oder? Kann das sein?
Ja und nein. Also ich versuche eigentlich, wenn ich selber lese, versuche ich, diesen Profiblick erstmal auszuschalten. Ein erstes Lesen an einem Text ist bei mir auf so einer, wie soll ich das ausdrücken, auf so einer Art emotionalen Ebene, schafft der Text es, mich zu fesseln. Also schafft er es, mich als Leserin abzuholen. Und wenn das der Fall ist, lese ich durchaus Texte auch nochmal dann ein zweites Mal, um zu gucken, wie ist das denn passiert? An welcher Stelle hat der Text mich gekriegt? Und wie ist das gelaufen? Und wie ist das aufgebaut? Und warum hat das funktioniert? Aber dafür muss ich es erstmal zulassen, dass es funktioniert. Wenn ich sofort mit diesem analytischen Blick da reingehen würde, dann würde das nicht mehr funktionieren. Dann würde ich sofort anfangen, wie eine Lektorin an der Seite 1000 Anmerkungen. Ja. Und die versuche ich halt zu übersehen beim ersten.
Das ist gerade nochmal ein schönes Stichwort, Lektor. Wie ist denn dein Verhältnis zu Lektoren?
Gut, weil ich selber auch Herausgeberin bin von Anthologien. Das heißt, ich lektoriere auch und ich selber habe eine Lektorin. Ich sage immer, wir sind verheiratet. die begleitet mich also jetzt schon seit 10 Büchern und das funktioniert hervorragend. Toll. Also wenn man einmal aufeinander eingespielt ist und das hat, ich finde immer Lektoren und Lektoren sind genau wie Autorinnen und Autoren. Jeder Jeck ist anders, wie wir das hier in Köln sagen. Und wichtig ist, dass die Wellenlänge stimmt. Also ich habe es ein einziges Mal in meiner Laufbahn als Autorin gehabt, dass ich festgestellt, das passt gar nicht. Das passt überhaupt nicht. Und da waren wir aber auch relativ schnell dann wieder auseinander.
Ja, aber das kann einem ja in jedem Verhältnis passieren, nicht nur Autor und Lektor.
Das kann überall passieren, genau. Ne? Genau. Ja, ich mag Lektoren sehr. Ich finde also, ein guter Lektor ist eigentlich jemand, der die richtigen Fragen stellt. Der also nicht das Buch neu schreibt. Die Tendenz ist durchaus auch zu beobachten, sondern der die Fragen stellt. Ne? Der sagt, warum macht er das da? Warum funktioniert das da so und nicht anders? Und das ist so ein bisschen Geburtshilfe für den Plot. Und wenn man das hat, dann funktionieren auch die anderen Sachen.
Arbeitest du denn gerade an einem neuen Projekt?
Drücken wir es mal so aus. Ich müsste an dem neuen Projekt arbeiten. Ich habe jetzt beschlossen. Nein, also vom Prinzip her arbeite ich dran. Ich bin aber gerade in der Hirnphase, so nenne ich das immer. Ich habe ein neues Projekt, was ich im April nächsten Jahres abgeben muss. ich selber habe so eine Arbeitsweise, dass ich wie ein Drehbuchautor arbeite. Das heißt, ich gehe wirklich über Pitch und Treatment. Und erst wenn ich das stehen habe, fange ich an zu schreiben. Und dann habe ich auch nur 3 Monate Schreibzeit. Also insofern ist so dieses Denken und Überlegen nicht unbedingt mit am Schreibtisch sitzen verbunden, sondern bei mir ist das wirklich, ich gehe sehr viel schwimmen und laufen und Radfahren und meine Geschichten entstehen beim Sport.
Okay. Das ist cool. Also dürfen wir uns nächstes Jahr auf ein neues Buch von dir freuen?
Ja, man darf sich nächstes Jahr auf einen neuen Weihnachtskrimi von mir freuen. Ich schreibe ja Weihnachtskrimis, schwarzhumorige Weihnachtskrimis und der wird dann nächsten Oktober wieder erscheinen. Ja. Mit einer meiner Lieblingsfiguren, nämlich mit der Annemie Engel. Das ist eine Konditorin, die dann einfach mal angefangen hat, Mörder zu jagen.
Das klingt toll.
Ist immer sehr schön, weil ich gibt natürlich auch immer Rezepte in dem Buch, die muss ich alle vorher ausprobieren.
Sehr gut, das ist der spaßigste Part.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht das ist so der schlimm, oder?
Das ist jetzt nicht ganz schrecklich. Ne? Ja, genau, aber ich zwinge mich immer dazu, die auch alle Tests zu essen. Ah. Dann. Das ist ganz, ganz, ganz schwere Arbeit.
Ja, glaube ich. Genau. Genau. Das heißt, wenn jetzt unsere HörerInnen jetzt neugierig geworden sind, was sie hoffentlich geworden sind, ja, wo man ein bisschen mehr über dich erfahren kann, wo findet man dich denn?
Also erstmal das Wichtige ist erstmal das Syndikat. Das Syndikat hat eine eigene Webseite und die heißt www.dassyndikat.com, also das-syndikat.com. Da sind alle Kollegen vertreten, da kann man sich ganz, ganz schlau machen, was alle Krimis angeht, was den Glauser angeht, was die Ausschreibungen angeht, was die Preisverleihungen angeht, was Neuerscheinungen angeht, die werden da präsentiert. Also das ist für jemanden, der Krimi verrückt auf der ganzen Linie ist, die beste Adresse, die man haben kann. Und ich selber habe natürlich auch eine Webseite, die heißt wie ich, Elke Pistor. Und da sind meine Bucherscheinungen drauf. Ich bin recht viel unterwegs. Ich bin jetzt auch im Herbst wieder unterwegs. Ich mache eine Crime-Comedy-Show mit Leseparts und Crime-Comedy. Und wer da Lust hat, kann auch auf meine Webseite gucken oder auf die Webseite meines Verlags, des Emmons Verlags. Da stehen auch die Termine alle drauf. Ich glaube, auf meiner Webseite habe ich sie noch gar nicht aktualisiert alle. Aber ich habe so um die 20 Lesungen habe ich ab Oktober.
Oh, wow.
Wir verlinken das natürlich auch alles.
Wollte ich gerade sagen, wir schicken alle dahin, ja, zum Gucken und Buchen und Kaufen. Und
übrigens auch, das möchte ich auch noch sagen, beim Syndikat kann man, wenn man Autor ist, also veröffentlicht in einem ordentlichen Verlag, Autor, kann man Mitglied werden. Oder wenn man sagt, ich interessiere mich so sehr für das Syndikat und ich möchte zum Beispiel auch gerne an der Fortbildung von der Kriminale teilnehmen. Wir bieten ja auf der Kriminale auch immer eine Fortbildung an. Kann man auch Amigo werden. Amigo heißt, dass man sehr viel teilnehmen kann. Man hat halt kein Stimmrecht nachher, was die Entscheidungen des Syndikats angeht. Aber wir heißen alle mit offenen Armen willkommen, egal ob Kollegen oder auch Amigos. Verlage können übrigens auch Amigos werden. Ich wollte es nur mal so dezent in den Raum werfen.
Das ist gut zu wissen, ja, genau.
Genau.
Genau. Und jetzt bei all dem, was du, also du schreibst selber, klar, du hast aber jetzt auch schon wahnsinnig viel gelesen. Das ist jetzt so ein bisschen die, oh mein Gott, Überleitung zu den Buchempfehlungen. Du hast bestimmt ein paar Empfehlungen für unsere HörerInnen.
Ich habe gerade auf meinem Schreibtisch, also auf meinem Nachttisch liegen, den neuesten Krimi meines Kollegen Tobias Quast. Der heißt Weißglut. Ist gerade kurz erschienen, da war ich auf der Premierenlesung vor ein paar Tagen und es fängt sehr verheißungsvoll an. Also der spielt in Finnland und es wird kalt und trotzdem sehr, sehr spannend. Da freue ich mich sehr drauf, den zu Ende zu lesen. Dann habe ich auf dem Schreibtisch liegen, den habe ich allerdings noch nicht angefangen, sie möge es mir verzeihen, von meiner Kollegin Isabella Archan. Der neue Mörder mit sie. Das geht dann in Richtung lustige Krimis. Eine sehr Empfehlung, die ich sehr gerne ausspreche. Dann freue ich mich sehr. Den habe ich gerade jetzt als Buchkiste bekommen, weil ich den selber herausgegeben habe mit meinem Kollegen Ralf Kramp und wir uns die Herausgeberschaft aber aufgeteilt haben. Das heißt, ich habe noch nicht alle Geschichten gelesen von den Kollegen. Das ist die Nordeifel-Mordeifel 2-Anthologie, die im Herbst jetzt erscheinen wird anlässlich des Nordeifel-Mordeifel-Krimi-Festivals. Da ist auch eine sehr bunte Mischung an Kolleginnen und Kollegen mit Kurzgeschichten vertreten drin. Da freue ich mich sehr drauf. Und an Nicht-Krimi werde ich jetzt lesen das Neue von der Caroline Wahl, weil mich die 22 Bahnen sehr überzeugt haben. Bei dem Neuen bin ich jetzt gespannt.
22 Bahnen.
Das ist das, was jetzt gerade, genau, was ich so auf dem Tisch liegen habe.
Das ist eine tolle Mischung.
Ja, ich versuche auch bunt durchzulesen. Und wie gesagt, als Hörbuch habe ich noch den Eragon. Auch den kann ich immer wieder empfehlen.
Das ist schön, das nehmen wir auch mal mit, weil eine Hörbuchempfehlung, das haben wir gar nicht so oft, gell? Das
ist eigentlich schade. Ja, super toll gelesen von dem Andreas Fröhlich, der ist ja von den 3 Fragezeichen und er macht es ganz, ganz großartig.
Also, wir nehmen die Hörbuchempfehlung gerne mit, weil Hörbücher was ganz Tolles sind. Wir lieben das alle. Insofern, ja, können wir eigentlich öfter mal nachfragen, ne? Ob nicht die Leute noch ein paar Hörbücher hören auch. Weil ich glaube schon, dass es einfach immer mehr werden, ja, die da auch nach Hörbüchern greifen. Insofern, ja, auch wenn ihr mal Empfehlungen habt für Hörbücher, speziell jetzt mal Audiobooks, dann her damit. Wir freuen uns, wenn wir vielleicht den ein oder anderen Tipp von euch mal kriegen. Also insofern ein Aufruf an unsere Hörerschaft. Wir freuen uns über Audiobooks, Audiobook-Empfehlungen, genau. Elke, wir danken dir jetzt für deine Zeit. Es war toll, mal so ein bisschen den Einblick zu kriegen, was da so hinter den Kulissen rund um so einen Preis halt läuft. Und vielleicht auch, ja, ich glaube, du hast ganz viel inspiriert und Mut gemacht, weil was kann schon passieren, oder? Also einfach
was
mal
einreichen.
Was kann
schon passieren? Und ich hoffe einfach, vielleicht fühlt sich jetzt auch der ein oder andere inspiriert zu sagen, ja, dann setze ich mich hin und schreibe mein Debüt. Also ich freue mich über jedes Krimi-Debüt, was auf meinem Schreibtisch landet und was ich an meine Jury weitergeben kann. Unbedingt. Wir freuen uns da sehr drauf.
Das ist toll. Genau. Also mutig sein, einfach mitmachen, hinsetzen, genau. Schreiben, auch wenn ihr noch nie geschrieben habt, dann macht doch einfach mal.
Genau, vielleicht gibt es dann einfach auch dann den Debüt-Glauser für den besten Kriminalroman des Jahres 20X.
Ja, genau. Es gibt so viele gute Ideen, die da draußen rumlauern. Und insofern, ja, schreibt es auf. Wir freuen uns auch. Wir wünschen dir, Elke, jetzt alles Gute. Viel Spaß bei deinem nächsten Buch, ja, beim Entwickeln all dieser Stränge da rundherum, beim Verkosten der Rezepte, bei allem Möglichen und eine gute Zeit beim Glauser natürlich auch und genau, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Seid neugierig, was als nächstes kommt. Ich denke, in einer der nächsten Folgen werden Anne und ich auch mal wieder ein paar Buchempfehlungen geben. Insofern ja, bleibt neugierig, bleibt uns gewogen und wir sagen bis bald. Bye, bye.
Tschüss.
Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.